herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Zukunftsmusik, ein Podcast vom Zentrum Zukunft der Arbeitswelt. Schön, dass ihr dabei seid. In unserer Reihe lernt ihr die Arbeit der Zukunftszentren kennen. Wir sprechen mit Unternehmen, Beschäftigten und Expertinnen über den digitalen, ökologischen und demografischen Wandel der Arbeitswelt.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch von mir ein herzliches Hallo zu unserer neuen Folge. Heute dreht sich alles um das Thema Transformationsreise Wirtschaft. Dabei geht es darum, kleine und mittelständische Unternehmen und zivilgesellschaftliche Akteure in einem Tandem zusammenzubringen. Wie das geht, hört ihr gleich. Meine Tandempartnerin ist wie immer Tanja. Hallo Tanja.
Hallo Martin. Tandempartnerin gefällt mir.
Super. Ja, in unserer heutigen Folge reisen wir ja in den Norden und sind zu Besuch in Mecklenburg-Vorpommern. Von dort begrüßen wir Thomas Radke und Benjamin Jung. Thomas ist Projektleiter für Personalentwicklung und neues Lernen beim Bildungswerk der Wirtschaft und beim Zukunftszentrum Mecklenburg-Vorpommern. Er ist ausgebildeter Landschaftsarchitekt und Umweltplaner und gleichzeitig hat er Regionalmanagement, Entwicklungszusammenarbeit und Organisationsentwicklung studiert. Unser zweiter Gast ist Benjamin von der Firma KKF, Gesellschaft für Klima- und Kältetechnik MbH in Bützow. Bützow liegt zwischen Schwerin und Rostock, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Benjamin ist technischer Systemplaner und Konstrukteur bei KKF und seit 6 Jahren in dem Beruf tätig. Hallo Benjamin, hallo Thomas, schön, dass ihr in der Zukunftsmusik mit dabei seid.
Hallo Martin, hallo Tanja, wir freuen uns, dass wir eingeladen sind.
Hallo.
Ja, kleine Einstiegsfrage an euch. Wo und in welchem Bereich handelt ihr heute nachhaltiger als vor 5 Jahren?
Ich versuche mal anzufangen. Ja, das hat natürlich mit Einkauf, Lebensmittel zu tun. Ich achte auch beim Kleiderkauf darauf, dass die Sachen von nicht allzu weit wegkommen. Ich bin sehr viel zu Fuß und mit dem Fahrrad dankenswerterweise unterwegs, weil ich so meinen Arbeitsalltag so organisieren kann.
Ich achte beim Einkaufen eben darauf, dass wir kein Einwegplastik mehr einkaufen und generell, dass wir Einwegplastik vermeiden, wo es nur möglich ist. Ich nutze viele Wege innerhalb der Stadt, mittlerweile mit dem Fahrrad. Bin begeisterter Rennsportfahrer mittlerweile, sowohl privat als auch gerne mal Strecken damit zu machen, um schöne Sachen zu sehen. Und da muss man eben nicht mit dem Auto fahren, um mal schnell zur Ostsee zu kommen. Da fahre ich dann eben mit dem Rennrad mittlerweile. Ja, das sind so die kleinsten Sachen, die ich aktuell mache, um privat eben nachhaltiger zu sein. Nebenbei engagiere ich mich noch bei Baumpflanzaktionen und so weiter und so fort.
Ja, super. Tanja, wie sieht's bei dir aus?
Ja, also ich bin auch in ganz vielen Bereichen mittlerweile nachhaltiger als noch vor einigen Jahren und ich merke einfach diesen Faktor von Wissen, also die Information. Mir liegt jetzt die Information vor, welche Auswirkungen bestimmte Sachen haben und ich achte halt wirklich beim Kleiderkauf drauf oder auch bei den Lebensmitteln. Und ich habe mal einen Bericht gehört zum Thema Mülltrennung und wie wichtig ist, Glas zu trennen und wie viel die mit dem Glas noch machen können, dass man das halt nicht in die Restmülltonne wirft. Und das zeigt mir einfach, wie wichtig Weiterbildung beim Thema Nachhaltigkeit ist. Wie sieht's bei dir aus, Martin?
Ja, wir haben seit knapp 3 Jahren bei uns auf dem Haus eine Solaranlage und auch mit einem kleinen Speicher. Ich habe gemerkt, ich freue mich jedes Mal, wenn ich da auf die App gucke und sehe, okay, jetzt scheint die Sonne, jetzt kann ich auch irgendwie die Waschmaschine und die Spülmaschine und so weiter alles anstellen. Und der Strom ist zum einen natürlich kostenlos und zum anderen kommt der umweltfreundlich direkt vom Dach. Und das freut mich immer ganz sehr. Und da haben wir einen großen Schritt gemacht. Aber solche Sachen auch wie Baumpflanzen und so weiter machen wir auch ganz gerne bei uns in der Familie. Deshalb, ja, schöne Beispiele. Ist auch immer, glaube ich, ganz gut, wenn man so ein bisschen mal sieht, von wo wir kommen und dass es sozusagen auch immer vorwärts geht, auch in kleinen Schritten. Mhm. Kommen wir jetzt mal ein bisschen zu unserem eigentlichen Thema. Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern ist ja auch geprägt von Klein- und Kleinstbetrieben, also Betriebe mit maximal 10 bzw. 50 Mitarbeitenden. Benjamin, du bist ja auch in einem solchen Betrieb. Und bis auf Rostock mit etwas über 200.000 Einwohnern und Schwerin mit knapp 100.000 Einwohnern ist das Bundesland doch recht ländlich geprägt. Frage an euch beide, was sind die Stärken und die Herausforderungen in eurer Region und wie ist auch gerade so die Stimmung vor Ort? Vielleicht Thomas
zuerst? Ja, ich fange mal an. Also das Ländliche, das hat natürlich zur Folge, dass wir sind ein Flächenland. Ja, das ist erstmal eine Tatsache. Das heißt, dass wir viele weite Distanzen haben zwischen verschiedenen Orten. Und gerade wenn man dann nicht in die größeren Städte will, das auch natürlich nicht ganz einfach ist, mit dem ÖPNV zu reisen. Ja, also das ist natürlich, weil wir vorhin ja die Frage hatten, wie nachhaltig leben wir selber? Wir sind schon auch ein Autoland, das muss man ganz klar sagen. Das andere ist von der Struktur her, dass wir relativ wenig Menschen sind in diesem großen Land. Und das heißt, dass man eigentlich relativ schnell die maßgeblichen Akteure kennenlernt und dass wir sehr enge Netzwerke haben und dort auch über die Fläche hinweg sehr stabile Strukturen aufbauen können.
Das kann ich nur zurückgeben durch die Transformationsreise Wirtschaft. Nämlich, wenn ich jetzt in diesen Kreis überhaupt reingerutsche, möchte ich es fast formulieren. Man sieht auf verschiedenen Workshops immer wieder die gleichen Gesichter, was immer wieder Spaß macht, einen wiederzusehen. Dadurch ist es eben so persönlich, das, was Thomas schon sagt. Man hat hier eine andere Distanz. Mecklenburg-Vorpommern ist geprägt davon, dass wir viele, viele weite Strecken haben. Und wir sind jetzt in einem Betrieb mit fast 40 Mitarbeitern. Auch wir sind verstreut, gefühlt im ganzen Bundesland, zumindest im Landkreis Rostock, Nordwestmecklenburg und so weiter. Und die Fahrtwege sind alle nicht kurz. ÖPNV ist wirklich ein großes Thema. Ja, aber wie ich mitbekomme, ist unsere Landesregierung da schon dran mit dem Rufbussystem, beziehungsweise es wurde schon einiges umgesetzt. Ja, ich bin gespannt, wo die Entwicklung noch hingeht.
Und ich ergänze natürlich, dass wir natürlich auch ein sehr naturnahes Bundesland sind. Natur gibt's überall, ja. Aber Mecklenburg-Vorpommern ist natürlich sehr stark geprägt, einerseits durch die Ostseeküste und die Seenplatte. Das sind einerseits sehr stark touristisch geprägte Regionen, wo es wirklich auch auf die Qualität der Natur ankommt. Und andererseits sind wir auch sehr agrarisch geprägt, ne? Und innerhalb dessen gibt es auch einen großen Zweig, das nennen wir hier Bioökonomie, also wo mit biologisch, organisch, agrarisch erzeugten Produkten auch versucht wird, Dienstleistungen, Märkte zu kreieren. Und das ist, glaube ich, etwas, was Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern relativ bewusst ist, wie die Verbindung des Landes und der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich gestrickt ist.
Ja, dank euch erstmal. Lasst uns weitermachen mit der Transformationsreise Wirtschaft. Die Transformationsreise ist ja ein Weiterbildungsangebot, was ihr entwickelt habt, Thomas. Und Benjamin, bevor wir jetzt nochmal genauer diese, wie es abläuft, kennenlernen, was war denn grundsätzlich erstmal eure Motivation als Unternehmen, euch daran zu beteiligen?
Also unsere Geschäftsführerin Martina Fregin, ist im Netzwerk Zukunftsmacher MV. Und durch dieses Netzwerk haben wir ein ganz großes Netzwerk gestrickt, quasi durch unsere Geschäftsführerin, wodurch wir Thomas kennengelernt haben. Und Thomas hat das Angebot, so viel ich weiß, damals innerhalb der Zukunftsmacher vorgestellt. Und das fanden wir so interessant, dass wir gesagt haben, da möchten wir dann teilnehmen. Und dann habe ich sie eben ein Jahr mitbegleitet, was mich sehr, sehr weit gebracht hat. Tatsächlich auch in der täglichen Umsetzung hier im Unternehmen.
Super spannend. Und Thomas, du hast ja diese Transformationsreise mit deiner Kollegin Veronika Busch entwickelt. Wann genau war das und kannst du uns jetzt nochmal abholen? Also was verbirgt sich dahinter?
Genau. Also die Transformationsreise wurde konzipiert im Jahr 2021 und wir haben ja schon davon gesprochen, die Transformationsreise hat etwas mit Tandems aus Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Akteuren zu tun. Ihr habt euch selber auch schon als Tandem vorgestellt heute Morgen und auch die Trägerschaft, die Konzeption der Transformationsreise ist in einem Tandem erfolgt, nämlich mit mir als Teil des Zukunftszentrums und Tandempartnern, die gar nicht Projektpartner der Zukunftszentren sind, nämlich der Initiative Zukunftshandeln, die sich in Mecklenburg-Vorpommern für nachhaltiges Handeln engagiert, einer Organisation, die Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt der Nordkirche heißt, und den IHKs des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Und es gab einen Vorprozess, dort wurden Nachhaltigkeits-Zukunftsbilder und Empfehlungen erarbeitet in einem partizipativen Prozess. Und ein Teil dieser Akteure hat gesagt, wir möchten uns auch zukünftig selber aktiv für eine nachhaltige Entwicklung von Mecklenburg-Vorpommern engagieren. Und haben das in Online-Meetings auch allen erzählt. Und so bin ich in einem dieser Online-Meetings gelandet und bin dann auf die Veronika Busch zugegangen und habe gesagt, da haben wir doch ein gemeinsames Interesse. Meine Aufgabe ist es, Unternehmen bei der Bewältigung ihrer Zukunftsherausforderungen zu unterstützen. Und ich habe selber auch eine, sage ich mal, Nachhaltigkeitsvergangenheit beruflich. Und ihr wollt das auch tun, lasst es das zusammentun. Und so haben die Veronika und ich unsere Erfahrungen, Kompetenzen in einen Topf geworfen und nicht einfach nur umgerührt, sondern neu zusammengesetzt und haben dieses Konzept entwickelt. Und mit dem wir dann auch so gut starten konnten, dass wir die beiden Partner, den kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt im Boot hatten, auch die IHKs, die zum Beispiel Sachen finanziert haben, die die Zukunftszentren so in der Form unter den Förderbedingungen nicht finanzieren konnten. Und wir hatten dann zum Beispiel auch gleich einen Termin beim Hauptgeschäftsführer der IHK Rostock, die uns dann ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben und auch die Transformationsreise mit beworben haben, sodass wir von Anfang an einen relativ guten Start hinlegen konnten.
Also ich sehe, dass die Netzwerkstrukturen in Mecklenburg-Vorpommern funktionieren und wirklich stark sind, weil das ist ja so ein wirklich großes Vertrauensbeweis, auch dass die Türen aufgehen, auch bei der IHK und dass ihr dort diese Transformationsreise bewerben konntet. Also habt ihr über diesen Kanal denn hauptsächlich die Unternehmen informiert und über welchen Kanal habt ihr die zivilgesellschaftlichen Akteure gewonnen?
Ja, also erstmal mit der IHK, das war natürlich wichtig, ne, weil das, glaube ich, auch Vertrauen produziert nach außen, wenn eine Organisation wie die IHK sagt, wir sind Projektpartner, ne, das ist wichtig für die Unternehmensseite. Und sonst lief das sehr individuell. Wir hatten natürlich alle eigene Verteiler. Das Zukunftszentrum hatte eigene Verteiler. Die Initiative Zukunftshandeln hatte aus diesem Vorprozess natürlich große Verteiler, wo viele der zivilgesellschaftlichen Akteure schon vertreten waren, aber auch viele Unternehmen, weil es eben diese Netzwerke wie zum Beispiel die Zukunftsmacher gibt. Und so gab es ein paar Stränge und auch Leute, die Sachen weiter erzählen. Wir haben Informationsveranstaltungen dazu gemacht, eingeladen, darüber zu sprechen. Und so konnten wir nach und nach die Teilnehmenden einladen.
Ich würde mal sagen, wir gucken uns diese Transformationsreise jetzt ganz praktisch an. Und zwar am Beispiel von Benjamin und dem Unternehmen KKF. Also wie können wir uns die Transformationsreise dann praktisch vorstellen? Beziehungsweise, Benjamin, ihr wurdet mit dem NGO Upcycling Atelier Rostock gematcht. Auf den ersten Blick sehe ich irgendwie keine inhaltlichen Anknüpfungspunkte unbedingt. Aber warum war es dennoch so wertvoll?
Also es war wertvoll, weil wir dadurch neue Themen gewinnen konnten. Sei es, wir haben eine riesen Thematik gehabt mit Europaletten, mit Einweg-Europaletten, die wir nicht wussten, wie können wir damit umgehen. Da sind durch das Upcycling-Atelier einige Ideen gekommen, die wir dann umsetzen konnten. Und generell ist es für mich umso wichtiger, wenn jemand von extern raufguckt, jemand, der keinen Einblick von der Firma hat, da entstehen nochmal ganz andere Prozesse und das Upcycling-Atelier konnte eben genau das mit meinen beiden NGOs, was die Zusammenarbeit ziemlich praktisch und gut gemacht hat. Wir hatten als Thematiker eben auch, wie kriegen wir es überhaupt den Mitarbeitern erzählt, Nachhaltigkeitsgedanken zu entwickeln, sowohl im Arbeitsleben als auch im Privaten. Also wir mussten quasi Ideen und Strategien entwickeln, wie man das im Alltag mitnehmen kann. Und da durch die Arbeit des Upcycling-Ateliers konnten wir einiges mitnehmen. Wir haben seitdem einen internen Newsletter, den wir quartalsweise weitergeben an die Mitarbeiter. Wir haben verschiedene Nachhaltigkeitstage, aber ich denke mal, da werden wir im späteren nochmal zu kommen. Was genau wir alles machen, es ist nämlich einiges geworden, auch was im Anschluss der Transformationsreise entstanden ist. Ich habe mir gestern nochmal Gedanken gemacht und wir haben doch einiges schon wieder weiterentwickelt, was eben dank der Transformationsreise mit entstanden ist, ja.
Also die Transformationsreise ist sozusagen noch nicht zu Ende. Aber wenn wir uns sozusagen dieses Format nochmal anschauen, Thomas, das geht ja so 6 bis 9 Monate, das Ganze. Vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen erzählen, genau wie so der Ablauf ist. Für unsere Zuhörenden, dass sie sich das so ein bisschen vorstellen können, welche Elemente gehören da überhaupt dazu? Wie geht die Reise vonstatten?
Ja, das mache ich sehr gerne. Und zwar ist ja die Transformationsreise ein von uns strukturierter Unterstützungsprozess aus mehreren Workshop-Formaten und unterschiedlichen Arbeitsphasen. Das beginnt mit Vorgesprächen, die wir führen mit den interessierten Unternehmen und NGOs, um erstmal rauszufinden, wen haben wir, was haben die für Interessen, was haben die für Themen, was haben die aber auch für Kompetenzen. Dann bringen wir die in einem ersten Meeting zusammen und matchen sie auch selber. Wir entscheiden, wen wir zusammentun und wen wir glauben, bei dem das gut zusammenpasst. Ja, das spielt natürlich das Thema, aber auch vielleicht Entfernung, Regionalität eine Rolle. Thema hatten wir ja schon. Und dann gibt es eben ein strukturiertes Kennenlernen. Wir setzen uns mit verschiedenen Nachhaltigkeitskonzepten auseinander. Das ist, glaube ich, auch die große Herausforderung, dieses sehr große, sehr vielfältige Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung in kleine, bearbeitbar, besprechbare Teile herunterzubrechen. Ja, und das ist Teil dieser Anfangsphase so, dass jedes Unternehmen erstmal für sich im Dialog mit seinem Tandempartner definieren kann, was bedeutet nachhaltige Entwicklung eigentlich für uns als Unternehmen. Und dann empfehlen wir auch immer, dass die NGOs mal vielleicht in das Unternehmen gehen und dort einen Tag verbringen. Es wird ein erstes Thema eingegrenzt und dann bekommen die Tandems Rechercheaufträge. Das heißt, sie sollen dann rausgehen und mit Menschen sprechen. Das können die Mitarbeiter sein, das können Kunden sein, das können Lieferanten sein, das können Stakeholder aus dem Umfeld sein, um erstmal Annahmen, die sie selber haben über ihre aktuelle Situation und über ihre mögliche künftige nachhaltige Entwicklung zu überprüfen. Ja, sie sollen sich Feedbacks holen, um zu schauen, ist das, was wir denken, angehen zu wollen, vielleicht überhaupt das Richtige und gehen wir das auf die richtige Art und Weise an. Und erst wenn wir da ganz viel Informationen und Feedback gesammelt haben, findet erst circa in der Mitte des Prozesses ein sogenannter Ideenworkshop statt, wo wir dann eben strukturiert im Sinne des Design Thinkings mit Kreativitätstechniken viele, viele Ideen produzieren. Die bewerten, die besten aussuchen, dann Prototypen dazu auch basteln, also eine Idee. Wir verkörperlichen diese Ideen in irgendeiner Form und machen etwas daraus, mit dem man wieder nach draußen gehen kann, um es zu testen und wiederum Feedback zu bekommen. Und das wird in einem Folgeworkshop dann auch eingearbeitet systematisch. Die Idee wird angepasst, adaptiert. Und wir bereiten uns auf die Implementation dieser Ideen und Konzepte vor. Und am Ende gibt es noch ein Pitch-Training, weil die Transformationsreise endet immer mit einer öffentlichen Abschlussveranstaltung, wo alle Tandems ihre eigene persönliche Transformationsreise und ihre Lösungen vorstellen, öffentlich vor einem Kreis von verschiedensten Menschen, die wir dazu einladen, aus Politik, Verwaltung, Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung, also viele Menschen, die auch in Mecklenburg-Vorpommern damit betraut sind, Veränderungsprozesse in Gang zu setzen. Und zwischendurch gibt es mal kleinere Coachings, kollegiale Beratungen, alles, was den Unternehmen und auch den NGO-Partnern natürlich dabei hilft, auf diesem Weg erfolgreich zu sein.
Also ich würde gleich auch nochmal auf diese Methode Design Thinking zu sprechen kommen. Aber vorher nochmal die Frage an dich, Thomas. Wie kam es jetzt zu diesem Matching mit Upcycling Atelier Rostock? Wählt ihr das aus? Also die bewerben sich, die Unternehmen und die NGOs und ihr schaut, Mensch, wer könnte gut matchen zusammen? Oder ist das reiner Zufall oder suchen sich die Kandidaten beim Workshop-Tag, finden die sich? Wenn du uns auch das nochmal erklärst.
Ja, wir machen das. Und da muss ich aber sagen, dass meine Projektpartnerin Veronika da auf jeden Fall immer einen Schritt voraus ist. Die hat ein oft ein stärkeres Matching-Gefühl als ich, glaube ich, manchmal. Aber bei denen fand ich es jetzt auch, also bei KKF und dem Upcycling-Atelier lag es auch wirklich nahe. Weil Upcycling, ich weiß nicht, ob alle den Begriff kennen, geht es ja darum, es nicht Recycling, sondern irgendwie ein Produkt oder etwas Bestehendes in seine ursprünglichen Bestandteile zurückzuverlegen, um daraus was zu machen, sondern diese bereits existierenden Dinge in der Welt irgendwie aufzuwerten, etwas Neues daraus zu machen. Das ist ja schon mal etwas, wo man erwarten kann, dass die Menschen ein sehr breites Nachhaltigkeitsverständnis haben, auch ein sehr pragmatisches auch, ne? Materialkenntnis, auch ein breites Verständnis von Nutzen. Und das hat in dem Fall mit KKF sehr gut gepasst. Und das andere, das hat Benjamin auch schon gesagt, es ist mal gar nicht zwingend so notwendig, dass es jetzt thematisch so ganz dolle passt, ne? Sondern allein, dass es ein anderer Mensch ist mit einem anderen Blickwinkel, mit einem anderen Hintergrund, dem man das eigene Unternehmen erklären muss, mit dem man gemeinsam zu einer Fragestellung finden muss, das ist schon total wertvoll alleine.
Ja, sehr, sehr spannend. Und an Benjamin jetzt die Frage, ihr habt jetzt ja mit dieser neuen Methode gearbeitet, Design Thinking. Kanntest du diese Methode schon? Hast du schon damit gearbeitet?
Nein.
Und wie war das für dich?
Erstmal musste ich ganz doof fragen, was es denn genau heißt. Das weiß ich noch, dass ich es nicht genau fassen konnte, was genau gemeint war. Am Ende war es aber eine schöne Methodik, um eben auf Ideen zu kommen, die vielleicht auch ein bisschen, wie sage ich, abstrakt gedacht sind, vielleicht auch ein bisschen weit gedacht sind. Aber es war ein schöner Prozess. Generell die Transformationsreise war vom Ablauf sehr, sehr durchgeplant, durchgetaktet, dass man gesetzte Fristen hatte. Und das Schönste eigentlich daran war, dass man im Arbeitsalltag eben leider nicht die Zeit hatte. Und so dadurch, dass es auch von der Geschäftsführung gewollt war und dass wir es durften, dass ich es durfte, diese Zeit einfach freigeschaufelt wurde, die sonst im Arbeitsalltag eben nicht da ist. Sei es Termine vor Ort, sei es Online-Meetings und, und.
Wie groß war denn euer Team und wie war das denn zusammengestellt? Also wer von euren oder von deinen Kollegen war mit dabei und wie intensiv war dann sozusagen die Transformationsreise?
Also intern bei uns bei KKF war es tatsächlich nur Martina und ich, also Martina Fregin, unsere Geschäftsführung und ich. Wir haben uns regelmäßig dazu abgestimmt, haben Ideen weitergegeben. Am Ende treffe nicht ich die Entscheidung. Ich kann nur die Ideen weitergeben und beim Umsetzungsprozess helfen. Und das haben wir im engen Austausch immer gemacht mit Regelterminen und. Also das hat gut funktioniert innerhalb der Transformationsreise und wir sind eben jetzt auch dran geblieben, haben quartalsweise Meetings, wo wir die nächsten Aktionen planen, die nächsten Umsetzungsmöglichkeiten. Und.
Und was sagen deine Kollegen dazu?
Die haben erstmal gefragt, was heißt denn Transformationsreise Wirtschaft, weil es im Meetingkalender immer drin stand, aber es keiner zuordnen konnte. Im Endeffekt fanden sie es eine spannende Sache, dass diese Möglichkeit hier in MV gibt. Das ist nicht selbstverständlich, beziehungsweise dass wir in dieser Netzwerkstruktur drin stecken. Das war so die Hauptaussage und dass sie spannend finden, wie es sich entwickelt und was wir jetzt innerhalb des Projektes KKF for Future, das ist nämlich ein Projekt, was wir vor der Transformationsreise gegründet haben, da wollten wir verschiedene Nachhaltigkeitsthemen in das Kollegium bringen und wir wollten das Projekt einfach weiterentwickeln und genau deswegen habe ich auch daran teilgenommen an der Transformationsreise. Das ist die Kernauslöser und am Ende hat jetzt mittlerweile jeder Mitarbeiter was mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun.
Richtig, richtig klasse. Also bin begeistert. Und Thomas, wie eng begleitet ihr eigentlich die Tandems? Also ihr führt durch diesen Design Thinking Prozess und lässt dann los und die arbeiten dann selbstständig oder seid ihr sehr eng dran? Und Benjamin, nochmal auch die Frage an dich. Habt ihr euch auch darüber hinaus zu den Workshops getroffen, ausgetauscht, seid man Bier trinken gegangen oder so. Ja, wenn man Menschen zusammenbringt, passiert ja meistens mehr. Deshalb, also erstmal an Thomas die Frage und dann gerne, schließ gerne an, Benjamin.
Also das ist ganz unterschiedlich, wie eng wir die Tandems betreuen. Ich würde sagen, bei Benjamin und KKF war ich relativ weit weg oder wir beide auch. Ich glaube, Benjamin war auch mindestens mal bei einem Workshop gar nicht dabei, dafür aber seine beiden Tandempartnerinnen, die dann auch ohne ihn gut arbeiten konnten. Insgesamt ist es relativ individuell. Also es kriegen alle, sage ich mal, die gleiche Grundbetreuung, möchte ich das mal nennen. Ja, das besteht auch darin, dass wir, wenn wir die Präsenzworkshops haben, dass wir auch immer in die Teams hineingehen und dort mit unterstützen und co-moderieren. Und dann kann es auch mal sein, dass ein Team vielleicht an einem Workshop nicht mehr kann. Dann machen wir einen Nachholtermin. Und wenn es dann irgendwo knirscht und Bedarf ist, dann setzen wir uns auch nochmal separat mit denen zusammen. Ja, also wir sagen auch immer, wir sind da. Bitte meldet euch, wenn ihr Unterstützung braucht. Und machen das dann auch sehr gerne. Und ein Teil dessen, was wir machen, es gibt ja auch immer im Zwischenschritt diese ja, kollegialen Beratung, nennen wir das mal, wo es auch darum geht, dass einerseits die Unternehmen unter sich oder auch die NGOs unter sich das reflektieren. Ja, ihre Rolle als Tandempartner in einem Nachhaltigkeitsveränderungsprozess und wo wir auch viel über Herausforderungen sprechen können und sich die Unternehmen und auch die NGOs ein bisschen gegenseitig auch stützen und beraten können.
Genau. Und bei mir im Fall war es so, dass ich die beiden mal zu uns in die Firma eingeladen habe, dass wir mal ein Bild von der Firma an sich haben konnten. Ich habe denen die Abteilung vorgestellt, ich habe denen unsere Probleme erklärt. Wir haben große Probleme bei der Mülltrennung gehabt, nämlich eine so gut wie nicht existierende. Die habe ich denen alles am Praxisbeispiel erläutern können, auch eben, was wir leider nicht umsetzen können. Wir haben ein großes Problem mit Einwegfolien. Das kriegen wir leider nicht los, weil es eine DIN-Norm ist. Also wir haben in der Lüftung verschiedene Normungen und da müssen wir aus Hygienegründen die Kanäle verschließen. Und das funktioniert leider nur mit Folien. Wir haben das in einen Arbeitskreis weitergegeben an Kanalhersteller und an das Normungsinstitut tatsächlich. Unser Geschäftsführer ist nämlich auch Teil dessen. Ob man das nicht reformieren kann, vielleicht mit anderen Methodiken oder. Also da sind wir auch nicht nur begrenzt auf Mecklenburg-Vorpommern dran, sondern versuchen auch in die Normungsarbeitsgruppen zu gehen Und ansonsten haben wir uns viel über WhatsApp ausgetauscht. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet und konnten uns austauschen. Ich war eben leider bei einem Workshop nicht da. Da habe ich den beiden zugearbeitet. Bei Fragen, die sie hatten, war während des Workshops auch ständig erreichbar. Wir hatten uns ausgetauscht online die ganze Zeit. Das hat tatsächlich gut funktioniert. Sollte nicht die Regel sein, war aber leider einmal, dass ich nicht konnte. Aber da hat es auch funktioniert zum Glück. Dank der Digitalisierung.
Ja, und das kommt auch vor. Probleme im Betrieb haben immer Vorrang und solche Situationen passieren einfach, aber der Prozess gibt einfach die Möglichkeit, dass man trotzdem dann auch weiterkommt. Und sonst würde ich sagen, ist das auch wiederum die Intensität der Arbeitsbeziehungen zwischen den einzelnen Unternehmen und ihren einzelnen Tandempartnern auch sehr individuell. Ja, wir müssen auch bedenken, diese Tandempartner, diese zivilgesellschaftlichen Akteure sind eigentlich fast alle ehrenamtlich dabei, bekommen die Reisekosten erstattet, aber sie sind natürlich freiwillig dabei. Sie haben sich entschieden, freiwillig in diesen Prozess einzusteigen, von dem sie ungefähr wissen, was er von ihnen fordern wird. Und ganz oft sind sie auch Feuer und Flamme, ja, weil sie dann auch wirklich für das Thema des Unternehmens brennen und oft da wirklich sehr intensive Arbeitsbeziehungen auch daraus entstehen.
Also ich bin auch wirklich begeistert von der Transformationsreise, weil ihr schafft es hier, ja zwei regionale Akteure zusammenzubringen, die sonst wenig Berührungspunkte haben. Und was ihr noch schafft mit dieser Transformationsreise, das hat Benjamin gerade so gut beschrieben, dass man als Unternehmen an bestimmte Prozesse gebunden ist oder die auch nicht ändern kann mit den Normen, mit den Folien. Das heißt, ihr schafft es damit ja auf dieser zivilgesellschaftlichen Seite und die NGOs dort abzuholen, zu zeigen, hey, wir wollen schon nachhaltiger, aber das ist gar nicht so einfach. Und man kann sich dadurch ganz anders begegnen und gemeinsam halt ja auch Lösungen entwickeln. Gab es aber dennoch, trotz dieser tollen positiven Effekte, da gehen wir auch gleich nochmal genauer drauf ein, gab es auch mal ein Match, was nicht funktioniert hat, Thomas?
Ja, es kann mal sein, dass es bei einem oder zwei, wir haben jetzt insgesamt 32 Unternehmen und bei einem hat es vielleicht nicht mal so gut funktioniert oder vielleicht war es auch ein zweites, aber da können natürlich auch persönliche Sachen dazu kommen, dass auch der NGO-Partner irgendwelche anderen Herausforderungen hat und das nicht mehr schafft, so in diesem Prozess mitzugehen. Aber in der Regel sind das wirklich sehr gute Teams, sehr gute Erfahrungen, die dabei herauskommen. Und was du auch nochmal sagtest, ja, das ist wirklich auch die Besonderheit, dass sie zusammen auf einmal an einem Problem arbeiten. Ja, das haben wir auch sonst, wie unsere Gesellschaft eigentlich organisiert ist, haben wir so einen, sag ich mal, zivilgesellschaftlichen Block und wir haben die Wirtschaft und beide überziehen sich mitunter gerne mit Vorwürfen. Wir haben das auch schon allein gemerkt in der IHK, als wir eine Veranstaltung hatten, wo vorne Vorträge gehalten wurden und im Publikum Menschen saßen, dass allein dadurch irgendwie eine Barriere, eine konfrontative Haltung entsteht. Und durch das Zusammenbringen dieser beiden Perspektiven, dadurch, dass sie sich einig werden müssen, dass sie sich erstmal interessieren füreinander und die Situation des anderen verstehen und auch verstehen, dass das in der Regel, nein, dass es einfach keine schlechten Menschen sind und dass sie sehr hehre Absichten haben und dass sie positive Motivationen haben und dass sie bestimmte Logiken und Sachverhalte haben, in denen sie drinne stecken, aus denen sie agieren. Und dieses Zusammenbringen führt am Ende zu neuen Einsichten, zu neuen Ideen, zu Innovationen und das heißt Cross-Innovation, weil wir eben Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammenbringen und das ist ein ganz großer, ja, Kreativitätsschub, der dadurch entsteht.
Ja, absolut. Um nochmal so ein bisschen sich vorstellen zu können, was so die Ergebnisse waren. Benjamin, vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen erzählen, was bei euch so richtig praxistaugliche Sachen waren, die funktioniert haben, die ihr umgesetzt habt. Klar, die DIN-Norm hat euch dann so ein bisschen das Plastikfreie komplett vielleicht ein bisschen vergeigt, aber ihr habt ja noch ganz andere Sachen, die ihr umsetzt seitdem. Vielleicht kannst du uns nochmal ein bisschen abholen und erzählen, was ihr seitdem in der Firma macht.
Ganz konkrete Beispiele sind zum Beispiel, ich war ehrlicherweise ein bisschen schockiert, aber es existierte keine Mülltrennung auf der Baustelle. Es wurde alles in einen großen Industriecontainer reingeschmissen und aus den Augen, aus dem Sinn, wurde teuer abgerechnet sogar, wurde uns teuer in Rechnung gestellt, logischerweise. Aber es existiert keine. Und jetzt haben wir auf jeder Baustelle, in jedem Baustellencontainer, wir sind eben Projektgeschäft, wir haben große Projekte, haben wir einen ganz klassischen Dreikammern-Mülleimer eingerichtet. Das war eine Sofortmaßnahme, die konnte man sofort umsetzen. Dann hat jeder Mitarbeiter von uns das WeBowl und WeCup-System bekommen. Also wir haben ganz klassisch in der Mittagspause geht man zur Tankstelle oder geht zum Imbiss in der Nähe und da bekommt man Styroporverpackung. Wir haben das mal zusammengerechnet. Das ist dieses gesamte Einwegplastik, ich hole vielleicht noch ein Stück weit aus, wir sind auch durch die Transformationsreise Mitglied in der Plastikfreien Stadt geworden. Das ist eine Initiative aus Rostock, wo eben eine Partnerin aus der Transformationsreise eben schon mitgemacht hat und wir uns dann entschlossen haben, da teilzunehmen. Und wir haben eine Plastikinventur gemacht, eine Einwegplastikinventur. Und diese Einwegplastikinventur hat eben herausgestellt, dass wir einen Verbrauch von 259 Kilo haben, nur Einwegplastik, pro Jahr für zwei Standorte in Bad Bramstedt und in Bützow. Und wir konnten jetzt innerhalb der Zeit von zwei Jahren jetzt schon 155 Kilo einsparen. Das sind ungefähr eine Ersparnis von 40%. Einfach nur, dass uns diese Prozesse mal offengelegt wurden und wir mal wirklich intensiv drüber nachgedacht haben, wo ist eigentlich überall Einwegplastik? Da geht es dann los von Seifenspender bis Mülltüten bis sonst was. Da hat uns die Initiative Plastikfreie Stadt bei geholfen mit Hilfe eines Inventur-Tools. Dadurch kann ich jetzt auch so konkrete Zahlen nennen, weil wir es eben erfassen konnten. Ansonsten, kurz schon angeteased, den Newsletter, den wir jetzt haben, da haben wir verschiedene Themen drin, Baustellentagebücher, die nächsten Veranstaltungen, Personalthemen, Recaps von Veranstaltungen, Projekterläuterungen, Projektergebnisse und so weiter. Aber ich glaube, der größte Punkt aus der Transformationsreise sind unsere Nachhaltigkeitstage. Also wir haben einmal im Jahr einen Nachhaltigkeitstag, wo alle Mitarbeiter zusammenkommen und wir Nachhaltigkeitsthemen sprechen. Wir haben angefangen in Rena, da ging es in Gruppenarbeit, also im Kloster Rena, da haben wir Gruppen gebildet und da sollten 5 Ergebnisse beziehungsweise 5 Ideen von jeder Gruppe erstellt werden, gebrainstormt werden. Und das haben wir als Arbeitsidee mitgenommen für die Zukunft, für unsere zukünftigen Tage und was so jeder Mitarbeiter sieht. Und gerade da ist herausgekommen, dass jeder Mitarbeiter doch irgendwas schon privat tut, was einen Nachhaltigkeitsgedanken hat. Wir waren ehrlicherweise von der ganzen Veranstaltung so überzeugt und so überrascht, dass alle Mitarbeiter so mitgemacht haben, dass wir gesagt haben, wir müssen da dranbleiben, definitiv. Der Bedarf ist da und unsere Kollegen wollen es. Und letztes Jahr zum Beispiel haben wir hier in der Nähe von Bützow mit dem Forstamt Schlemmin zusammen, Matthias Regenstein ist dort Forstamtsleiter, haben wir 1000 Rubinen gepflanzt als Unternehmen. Also es war ein Wald, der war ausgetrocknet, der musste wieder aufgeforstet werden. Und wir haben als Unternehmen dann eben gesagt, wir wollen da helfen. Wir wollen dem Forstamt helfen. Wir haben da, glaube ich, nur eine Aufwandsentschädigung bezahlt, also eine Organisationspauschale. Wir durften denen vom Forstamt eben helfen und da sind eben 1000 Rubinen bei rumgekommen. Es ist gleichzeitig ein Team-Event, weil es super viel Spaß macht. Da gibt es auch viele spannende Videos.
Da bekomme ich Gänsehaut, Benjamin. Das ist ja eine richtig tolle Aktion. Ich möchte da nochmal auf den Punkt zu sprechen kommen, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen. Wir sprechen jetzt vor allem über diese ökologische Nachhaltigkeit. Aber Nachhaltigkeit hat verschiedene Ebenen, auch eine ökonomische Ebene und eine soziale Ebene. Du hast gerade schon mal was angesprochen, also zwei Dinge, dass ihr den Plastikverbrauch extrem gesenkt habt. Konntet ihr dadurch auch ökonomisch davon profitieren, also dass ihr Kosten eventuell einsparen konntet und diesen sozialen Aspekt, also was macht es mit dem Team? Du hast gerade jetzt auch noch mal diesen Teambuildings-Effekt benannt. Ja, könntest du noch mal was zu diesen ökonomischen und sozialen Komponenten nennen?
Ja, also wir haben bei uns an diesem Kennenlerntag, an diesem Konzeptionstag in Rena auch die 17 Nachhaltigkeitsthemen, Nachhaltigkeitsziele der UN kennengelernt von jedem. Und da sind dann auch diese sozialen Themen mit drin. Was wir haben, ist ein Gesundheitstag. Das ist auch eine Art der Nachhaltigkeit, die wir pflegen im Unternehmen. Dort werden verschiedene Gesundheitsthemen angesprochen, Workshops und so weiter. Wie sitzt man am Arbeitsplatz richtig? Wie steigt man richtig auf die Leiter? All so eine Geschichten. Wie ernährt man sich gut und so weiter und so fort.
Und der ökonomische Aspekt, also konntet ihr auch Kosten einsparen, dass ihr den Plastikmüll reduzieren konntet?
Also wir haben es leider nicht bemessen. Am Endeffekt ist jede Maßnahme, die wir gemacht haben, bis dato mit Kosten verbunden gewesen. Das wollen wir aber auch als Unternehmen. Wir haben da eine Art Vorreiterrolle eingenommen hier bei uns in der Region Bützow. Damit werben wir auch fleißig. Aber wir haben es nicht konkret bemessen, wie viel teurer oder ob wir dadurch vielleicht sogar was eingespart haben. Das haben wir nicht. Natürlich Einsparungen, wenn wir keine Mülltüten mehr kaufen als Unternehmen, wenn die nicht mehr entleert werden, dann natürlich spart man da was und gibt sie an anderer Stelle aus. Ich würde aber sagen, dass das Thema Nachhaltigkeit in erster Linie mehr gekostet hat, was aber eben auch gewollt ist von uns, weil wir eben als Vorreiter da vorgehen wollen. Und hey, wer kann schon als Unternehmen sagen, wir haben jetzt einen kleinen KKF-Wald?
Absolut, ja. Und das, was du angesprochen hast zur Kommunikation, also das Baustellentagebuch, der Newsletter gehört ja auch mit dazu. Interne Kommunikation stärken, dass die Leute voneinander wissen, ey, was machen wir eigentlich? Was gibt's für gemeinsame Ziele? Was gibt's für Aktionstage? Und wo man sich dann vielleicht irgendwie auch nochmal mehr darauf freut und vielleicht auch besser zusammenarbeitet. Also kann ich mir vorstellen, dass das natürlich auch nochmal einen sehr großen Effekt hat in diesem sozialen Nachhaltigkeitsfeld.
Gerade wir wollen es ja eben schaffen, alle Kollegen mitzunehmen, die vielleicht dann sogar das Abstrahlen aufs private Leben, was wir so in Anführungsstrichen vorleben wollen als Unternehmen, dass das auch ins Private abstrahlt. Das ist unsere große Hoffnung. Ehrlicherweise funktioniert das sogar, so was wir mitbekommen. Einige Kollegen machen schon ziemlich viel, was Nachhaltigkeit angeht, sowohl ökologisch als auch sozial. Vielleicht eine schöne Aussicht, was wir als nächstes geplant haben. Das passt jetzt thematisch nicht, aber passt nachhaltig. Die Wiedervernässung der Moore ist ein Riesenthema und mit Matthias Regenstein zusammen haben wir den nächsten Projekttag im Frühjahr geplant, nächsten Jahres. Im Frühjahr haben wir geplant, den Projekttag abzuschließen. Da wollen wir die Wiedervernässung von Rohren voranbringen, hier bei uns in der Region. Weil auch das muss das Forstamt leisten. Auch da brauchen sie Hilfe und das vielleicht ein Aufruf an alle. Kontaktiert eure lokalen Forstamtsleiter. Ich glaube, die brauchen alle Hilfe. Und wenn man es als Unternehmen und als Teambuilding mit Nachhaltigkeitsgedanken sogar umsetzen kann, umso besser, wenn jeder ein Teil davon sein kann.
Benjamin, ja, vielen, vielen Dank für das Bild, was du uns gegeben hast. Und ich sehe einfach, wie nachhaltig für euch als Unternehmen diese Reise war. Und jetzt auch nochmal an Thomas, also diese Transformationsreise Wirtschaft zeigt halt deutlich, dass Weiterbildung nicht nur das persönliche und betriebliche Verhalten ändern kann, sondern auch eine ganze Region ja positiv beeinflussen kann. Und welchen Mehrwert für das Zusammenleben und Arbeiten macht es, wenn Zivilgesellschaft und Wirtschaft an konkreten Projekten zusammenarbeitet? Du hattest das schon ein bisschen beantwortet, aber vor allem möchte ich gerne wissen, welche Tipps kannst du anderen Regionen geben, eure Transformationsreise als Blaupause zu nehmen?
Also erstmal denke ich, es ist jetzt natürlich eine besondere Konstellation, die so vielleicht in dem Förderprogramm gar nicht vorgesehen war. Einige haben die Option, dass sie mit externen Honorarkräften arbeiten können. Aber grundsätzlich glaube ich, es gibt in allen Bundesländern Akteure wie die Initiative Zukunftshandeln oder andere Menschen und Organisationen, die sich für Nachhaltigkeit in ihrem eigenen Bundesland in bestimmten Regionen engagieren, ja, und die sicher auch Interesse hätten. Also es gibt sicher Partner überall. Es haben nicht alle die Initiative Zukunftshandeln Mecklenburg-Vorpommern, aber sie haben andere Akteure vor Ort und auf die kann man zugehen, ja, und man kann mit denen etwas ausprobieren, etwas machen. Und sonst ist es natürlich, dass wir ein wachsendes Netzwerk haben. Ja, wir haben die Transformation jetzt, glaube ich, 4-mal durchgeführt. 32 Unternehmen mit jeweils einem Tandempartner. Wir werden es nächstes Jahr wieder durchführen. Die Partnerschaft steht mit den Projektpartnern. Und wir laden zu allen Abschlussveranstaltungen eben auch die Alumnis mit ein. Wir sprechen eben über Sachen, die uns auffallen im Veränderungsprozess, wie zum Beispiel das Thema mit den Normen, ja, und versuchen solche Themen auch an die Politik, an die IHKs weiterzugeben. Und was wir auch feststellen, ist eben, dass es Weiterempfehlungen natürlich gibt von Menschen, die schon mal teilgenommen haben. Wir haben auch Menschen, die haben als NGO schon 2-mal teilgenommen oder wir haben auch jemanden, der war zuerst als Unternehmen dabei und ist dann danach nochmal in die NGO-Rolle geschlüpft im nächsten Jahrgang. Und so ist es ein wachsendes Netzwerk, können wir sagen, das auch bekannter ist. Und Benjamin hat es ja auch schon gesagt, dass dazwischen auch viele Querverbindungen entstehen. Ne? Wie zum Beispiel, dass er von einem anderen Unternehmen hört, es gibt diese Initiative Plastikfreie Stadt und sie dann in einen weiterführenden Prozess mit diesem Anbieter gehen. Und solche Verknüpfungen und Weiterführung, Unterstützung gibt es ganz viele. Von vielen wissen wir vielleicht gar nichts am Ende.
Ja, Wahnsinn. Spannend, echt. Zum Abschluss würde ich gerne von euch noch wissen, was ihr so anderen KMUs deutschlandweit mitgeben würdet, damit sie sich auch auf so einen Weg der nachhaltigen Zukunft machen, wie wir das heute gehört haben. Ich fand es total spannend, also ohne jetzt eure Antwort vorwegzunehmen, aber dieses einfach mal machen, einfach mal loslegen und gar nicht sozusagen vielleicht immer irgendwie rechts und links schauen, sondern einfach die Sachen, die unmittelbar vor einem liegen, anpacken. Was würdet ihr sozusagen deutschlandweit allen Zuhörenden so empfehlen, dass sie vielleicht auch sich auf den Weg machen?
Der schöne Satz, einfach machen. Probleme in einem Unternehmen generell sind ja meist, dass keiner Zeit dafür hat. Wenn man sich natürlich einer Initiative anschließt, muss man die Zeit freischaufeln und das ist genau das Richtige, was ich denke. Das Wichtigste ist, dass man diese Termine vor Augen hat, dass man sie umsetzen kann und nicht weiter aufschiebt, weil es im Prozessablauf oder im Projektablauf in einem Unternehmen ja oft so ist, dass keiner für irgendwas Zeit hat, was nach links und rechts gucken heißt. Und wenn wir an einem Strang ziehen wollen als Unternehmen und an unseren Nachhaltigkeitszielen arbeiten wollen, dann brauchen wir diese Zeit und dafür hat uns die Transformationsreise eben diese Zeit eingeräumt, beziehungsweise mir die Zeit eingeräumt, dass wir daran arbeiten konnten. Und ehrlicherweise, dass jemand Externes auf uns raufguckt, jemand, der mit dem Unternehmen überhaupt nichts zu tun hat und thematisch unser Problem kennt, das war der größte Mehrwert dieser Transformationsreise, dass uns eben auch teilweise die Augen geöffnet wurden und wir auch kritische Fragen bekommen haben, was ziemlich gut war. Nur daran konnten wir am Ende arbeiten. Und dadurch sind wir Stück für Stück immer ein Stück besser geworden.
Ja, und ich würde das ergänzen, das einfach mal machen ist natürlich ganz wichtig, aber das alleine reicht nicht aus. Ja, das ist die Grundmotivation, aber das ganz Entscheidende ist, dass wir einen strukturierten Prozess mit Verbindlichkeiten haben und dafür ist es auch wichtig, dass wir, wie wir in der Beratung sagen, eine intensive Auftragsklärung auch machen mit dem Unternehmen. Ne? Wollt ihr euch wirklich darauf einlassen? Könnt ihr sicherstellen, dass ihr zu den Terminen könnt? Wenn nicht der Geschäftsführer selber kann, gibt es einen Mitarbeiter, der ein ganz klares Mandat und Rückendeckung von der Geschäftsführung hat, so wie das bei Benjamin wunderbar funktioniert hat. Und dann kommt das zusammen, die Verbindlichkeit und die Motivation, der strukturierte Prozess und dann können auch Sachen entstehen, die nicht vom Alltag und von Ad-hoc-Problemen aufgefressen werden.
Ja, Thomas, das ist ein guter Punkt. Gerade bei KMUs ist es ja tatsächlich oft so, dass sie stark ins Alltagsgeschäft eingebunden sind und dann gar nicht so Zeit haben für solche Sachen. Aber ganz oft, wenn dann solche Beratungssituationen oder Transformationsreisen stattfinden, merkt man auf einmal, oh wow, klar muss ich ein bisschen Zeit investieren, aber der Effekt, den das Ganze hat, ist unglaublich und es lohnt sich auf alle Fälle, dass man da auch die Zeit investiert.
Ganz genau. Ich ergänze gerne noch und es ist nicht nur die Zeit, die fehlt, sondern es sind auch die Menschen, weil gerade in Mecklenburg-Vorpommern haben wir sehr, sehr, sehr viele sehr kleine Unternehmen und es gibt normalerweise niemanden, der zuständig ist. Ja? Wir haben vielleicht einen Geschäftsführer oder eine Personalleiter, aber der ist schon oder die sind dann schon ganz ausgefüllt mit ganz vielen anderen Sachen und es gibt jetzt keinen Innovationsbeauftragten oder sonst irgendwas. Dafür sind die Unternehmen zu klein und gleichzeitig wissen wir, die Menschen sind ja nicht grundsätzlich weniger innovativ als jetzt andere, aber es fehlen ihnen einfach die Strukturen, die Ressourcen und das Umfeld, um kreativ zu sein und um Innovationen zu produzieren, auch zu implementieren und dafür bieten wir eine Unterstützung mit dem Prozess.
Und ihr habt einfach eine tolle Idee gehabt, also wirklich diese zwei Player zusammenzubringen und mit dieser Methode zu arbeiten, Design Thinking, wo es ja darum geht, interdisziplinäre Teams zusammenzustellen. Oft sind die Teams immer gar nicht interdisziplinär genug, aber hier habt ihr es wirklich geschafft, zwei Akteure an einen Tisch zu holen, die eigentlich keine Berührungspunkte haben in ihrem alltäglichen Leben. Und dann kommt sowas Tolles bei raus. Ganz großartig. Macht weiter so.
Sehr gerne, das machen wir. Mhm.
Ja, Benjamin, Thomas, Tanja, ich glaube, unsere Zeit, unsere kleine Transformationsreise in Podcast-Format ist zu einem Ende gekommen, für heute sozusagen. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an euch beide für die Einblicke, für die spannenden Geschichten. Und ich denke, alle, die zugehört haben, können sich jetzt sehr gut vorstellen, was eine Transformationsreise Wirtschaft ist und wofür sie gut ist. Und würde mich freuen, wenn wir weiter von euch hören und sehen, dass die Reise auch nicht immer einfach mit einem Datum dann endet, sondern sozusagen im alltäglichen Leben immer weitergeht. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Ja, danke auch. Und wir hoffen, dass viele, viele Unternehmen und NGOs sich auch auf die Reise begeben.
Ja, gute Reise wünsche ich schon mal.
Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare oder sendet uns eine E-Mail an zukunftsmusik@rkw.de. Um keine Zukunftsmusik mehr zu verpassen, abonniert am besten unseren Kanal.
Mehr Informationen zum ESF-Plus-Programm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales findet ihr auf unserer Website zukunftszentren.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald hier in der Zukunftsmusik.